Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Die Olympischen Spiele haben offiziell begonnen in Paris. Nass war sie, die Eröffnungsfeier heute Abend. Oben der Regen, unten die Seine, in der Mitte auf Booten die Athleten. Über die Auftaktszeremonie spreche ich gleich zu Beginn der Sendung mit unserer Frankreich-Korrespondentin. Neben den Festivitäten kommt der Blick auf das Sportliche dieser Spiele in dieser Sendung auch nicht zu kurz in unserem Sportblock am Ende der Sendung. Benjamin Netanyahu, der israelische Regierungschef, ist in diesen Tagen zu Besuch in den USA. Wahrlich, nicht alle finden das gut. Bernie Sanders, einer der prominentesten demokratischen Politiker des Landes, hat ihn vor wenigen Tagen als Kriegsverbrecher bezeichnet. Zu dessen Rede im US-Kongress sagte er:
It will be the first time in American history that a war criminal has been given that honor. Frankly, this invitation to Netanyahu is a disgrace and something that we will look back on with regret.
Ja, also viel mehr Abneigung geht wohl kaum. Wie blickt man in den USA sonst noch auf den Besuch Netanyahus? Ich habe vor der Sendung mit dem USA-Experten Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Das volle Interview hören Sie in wenigen Minuten. Wir beginnen allerdings mit einem Blick auf die französische Hauptstadt, auf ein verregnetes Paris heute Abend, um genauer zu sein. Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele dort. Christiane Kess, unsere Frankreich-Korrespondentin, hat die Show mitverfolgt. Wie war sie denn, die Eröffnungsfeier?
Ja, das war ein Feuerwerk an fulminanten Bildern, kann man sagen, vor allem durch das Rahmenprogramm, das ja unter der künstlerischen Leitung des französischen Schauspielers Thomas Joly stattgefunden hat. Es gab eine erste prominente Einlage von Lady Gaga, die im Varieté-Stil am Ufer der Seine mit Tänzern aufgetreten ist. Sie hat auf Französisch gesungen. Tänzerinnen haben Cocon getanzt in rosa Kleidern am Seine-Ufer. Gleichzeitig haben Tänzer auf den Dächern der Häuser Einlagen gegeben. Es gab wirklich verrückte Mischungen in diesem Spektakel heute Abend. Klassische Stücke wie Carmen sind gemischt worden mit der Musik einer französischen Heavy-Metal-Band. Es gab dabei eine Anspielung auf die französische Revolution mit Schauspielerinnen, die geköpfte Marie Antoinette dargestellt haben. Auch eine kuriose Mischung war, dass die Militärkapelle der republikanischen Garde musikalisch begleitet hatte die französische Sängerin Aya Nakamura. Sie ist ein Star aus der R&B-Szene, die meist gestreamte französische Künstlerin, kommt ursprünglich aus Mali. Es sind in dieser Zeremonie verschiedene Kapitel, Themenkapitel dargestellt worden, wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber auch natürlich Sportlichkeit oder Festlichkeit. Es wurde die Mode von jungen Designern auf einem Laufsteg in der Seine präsentiert, zum Teil von Drag Queens. Das Thema Vielfalt hat hier eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt bei dieser Eröffnungsfeier.
Wie kam das an? Wie war die Stimmung?
Also ich würde sie als ausgelassen beschreiben, obwohl das Ganze im strömenden Regen stattgefunden hat, aber auch die Athleten auf den Booten, die waren zwar zum Teil eingepackt in Regencapes, aber sie haben alle den Eindruck gemacht, als wären sie gut gelaunt. Als erstes, wie die Tradition es will, das Boot der griechischen Delegation, dann das der Delegation der Flüchtlinge und natürlich mit dabei die drittstärkste Mannschaft, das Team aus Deutschland, auch das israelische Team, das wahrscheinlich auf dem am besten gesicherten Boot die Seine entlang gefahren ist. Im künstlerischen Programm ist auch immer wieder Bezug genommen worden auf den Sport. Es gab künstliche Inseln in der Seine, auf denen BMX-Fahrer oder Skateboarder und Breakdancer in historischen Kostümen akrobatische Einlagen gegeben haben. Der Organisationschef der Olympischen Spiele, Tony Estanguet, hat in seinen Eröffnungsworten gesagt, Frankreich und die Olympischen Spiele, das sei eine große Liebesgeschichte, denn es ist ja schließlich ein Franzose gewesen, Pierre de Coubertin, der angeregt hat, das Erbe aus der Antike Ende des 19. Jahrhunderts neu aufleben zu lassen. IOC-Präsident Thomas Bach hat in seinen Eröffnungsworten davon gesprochen, dass das Spiele seien, die jünger und nachhaltiger seien als die davor und es erstmals Parität von Frauen und Männern gebe. Präsident Macron hat dann kurz und knapp die Spiele für eröffnet erklärt. Und es ist noch ein bisschen die Frage, was mit der Olympischen Fackel heute Abend passieren wird. Ein Fackelträger, dessen Gesicht verdunkelt war, hat diese Zeremonie über die Dächer der Häuser begleitet, durch den Louvre, durch das Musée d'Orsay. Also das war immer wieder so eine Einlage, die man zwischendurch sehen konnte. Mittlerweile ist der Fußballer Zinedine Zidane oder die Tennisspieler Rafael Nadal und Serena Williams auch zu den Fackelträgerinnen geworden. Wir wissen noch nicht, wo das Ganze endet. Es hat gerade eine Lasershow am Eiffelturm stattgefunden. Also das geht noch ein bisschen weiter hier heute Abend.
Erfreuliche Nachrichten also ohne Zweifel. Heute Morgen allerdings, heute Vormittag, ganz andere Nachrichten aus Frankreich. Die Brandanschläge auf das Netz der französischen Bahn. Hat das denn die Eröffnungszeremonie noch belastet?
Ich denke für die Zuschauer nicht. Es haben ein paar Athleten gefehlt, aber das war kein großes Thema heute Abend. Also Athleten, die gefehlt haben, weil sie tatsächlich den Zug nicht mehr nehmen konnten, rechtzeitig nach Paris. Was man nicht sieht bei dieser Feier ist, dass im Hintergrund mehr als 50.000 Sicherheitskräfte diese Zeremonie absichern. Und auch dafür haben die Vorbereitungen Monate gedauert. Das Ganze konnte die Brandanschläge auf das Bahnnetz nicht verhindern. Die Auswirkungen werden auch noch das ganze Wochenende spürbar sein. Aber die französische Bahn hat heute Nachmittag noch bekannt gegeben, dass auf den betroffenen Strecken morgen bereits wieder 2 von 3 Zügen in Richtung Westen fahren, 80% der Züge Richtung Norden und im Osten sogar normaler Zugverkehr. Also das Ganze scheint sich zu normalisieren.
Mit Eindrücken live aus Paris, unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Vielen Dank. Ein Hörtipp noch an dieser Stelle, wenn Sie mehr wissen möchten, Hintergründe, einen Blick vor allem auf die Sicherheitsvorkehrungen bei Olympia, können Sie diese hören in unserem Podcast Der Tag, die heutige Ausgabe in der Deutschlandfunk-App. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist in diesen Tagen zu Besuch beim wichtigsten Verbündeten in den USA. Sein Besuch wird begleitet einerseits von Protesten, andererseits aber auch von Zustimmung. Bevor wir die US-amerikanische Sicht betrachten, wollen wir darauf gucken, wie man im vom derzeitigen Krieg besonders betroffenen Gazastreifen in der Westbank auf die Reise Netanjahus in die USA blickt. Clemens Fehrenkotte hat sich umgehört.
Khan Yunis im Süden des Gazastreifens, dort, wo in den vergangenen Tagen rund 150.000 Menschen erneut auf Anordnung der israelischen Armee ihre Notunterkünfte eiligst verlassen mussten, um dem Kriegsgeschehen auszuweichen. In der glühenden Julisonne, die Tagestemperaturen liegen bei konstant 33 Grad, steht mit Abu Mohammed einer der Vertriebenen, die auf irgendeine positive Nachricht aus Washington gehofft hatten. Der Nachrichtenagentur Reuters sagt der ältere Mann am Donnerstag: Die Rede, die gestern gehalten wurde, war eine triviale Rede, die versuchte, uns wie kleine Kinder zu verspotten. Die Vereinigten Staaten machen sich über die Menschen lustig und versammeln Bidens Anhänger und Netanjahus Anhänger im Kongress, um nach jedem zweiten Wort zu applaudieren. Was war das für eine Rede? Wo war die Positivität in der Rede? Was war der Kern der Rede und der Abmachungen, die in Zukunft stattfinden werden? In seiner Ansprache hatte sich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu nur vage über die Zukunft des Gazastreifens geäußert. Es müsse ein, Zitat, deradikalisiertes Nachkriegs-Gaza geben, für das ein Bündnis zwischen Israel und den amerikanischen Verbündeten in der arabischen Welt erforderlich sei. Mohammed al-Nakka aus Khan Yunis schüttelt den Kopf. Wir sind in diesem Land geduldig. Dies ist unser Land und wir werden es nicht verlassen mit seinen Oliven, seinem Weizen. Wir wollen in unsere Häuser zurückkehren und in Sicherheit leben. Die Vereinigten Staaten seien einer der Hauptpartner bei dem, was hier in Gaza geschehe, sagt ein Vertriebener aus Rafah, Qasem Abu Taha, der in Khan Yunis an einer Trauerfeier teilgenommen hat. Wir werden von den Vereinigten Staaten getötet, sagt er, von amerikanischen Flugzeugen, Schiffen und Panzer. Eine Veränderung der US-Politik erwarte er sich vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen im November nicht. Nicht Kamala Harris oder Trump oder irgendjemand, der im Rennen um das Weiße Haus ist. Es wird keine Veränderung geben. Im Gegenteil, sie alle verfolgen die Interessen Israels. Keiner setzt sich für die palästinensischen Interessen ein oder will einen palästinensischen Staat für das palästinensische Volk errichten. Das ist alles gleich. Die Person ändert sich, aber die Politik ist die gleiche. Auch im besetzten Westjordanland haben viele Menschen die Ansprache Netanjahus vor dem US-Kongress verfolgt. Die Aussagen des israelischen Premierministers, wonach die Hamas für die Berichte über Hunger im Gazastreifen verantwortlich sei und Israel die Zivilbevölkerung dort schütze, kommentiert in Hebron Mohammed Nasser, ein älterer Mann, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters so: Die Bilder sprechen für sich, die Videos, die Fotos. Sagen Sie, wir lügen oder die Gazaner lügen? Aber was ist mit den Fernsehbildschirmen, mit dem Filmmaterial und den Kameras? Die ganze Welt hat die Massaker live im Fernsehen gesehen. In Kreisen der palästinensischen Autonomiebehörde ist von, Zitat, Lügen die Rede, die Netanjahu verbreitet habe. Ein absurdes Theaterstück sei im US-Kongress aufgeführt worden, so der stellvertretende Außenminister Omar Adwa Allah.
Clemens Fehrenkotte berichtete über den Besuch Benjamin Netanjahus in den USA. Kann ich nun sprechen mit Johannes Timm, USA-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Heinrich.
Bernie Sanders hat Benjamin Netanjahu vor wenigen Tagen als Kriegsverbrecher bezeichnet. Wie verbreitet ist diese Ansicht?
Es ist schon so, dass es in den USA unter den Wählerinnen und Wählern sehr unterschiedliche Auffassungen zu dem Krieg Israels in Gaza gibt. Und auch unter den amerikanischen Juden, zu denen ja auch Bernie Sanders gehört, sind die Meinungen durchaus gespalten. Das reicht von solchen, die praktisch bedingungslose Solidarität mit der israelischen Regierung und dem Land Israel fordern, bis hin zu solchen, die sich von der amerikanischen Regierung wünschen würden, dass sie ihre Macht ausnutzen, um mehr Druck auf die israelische Regierung auszuüben, diesen Krieg zu beenden und mehr besorgt über das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen sind.
Dann lassen Sie uns mal auf diese US-Administration gucken. Benjamin Netanjahu hat sich ja auch mit Joe Biden, mit Kamala Harris getroffen. Letztere spricht von schlimmen humanitäre Krise im Gazastreifen, zu viele tote, unschuldige Zivilisten, spricht sie an. Wie blickt man denn in der US-Administration ganz spezifisch in diesen Tagen auf Netanjahu, auf die israelische Regierung?
Ja, ich glaube, in der Biden-Administration ist niemand besonders glücklich mit Benjamin Netanjahu und seiner Regierungskoalition. Benjamin Netanjahu war schon immer ein schwieriger Verhandlungspartner und viele amerikanische Präsidenten haben sich schon an ihm die Zähne ausgebissen. Die Frustration in der amerikanischen Regierung über die Art, wie die Regierung Netanjahu diesen Krieg führt, die hohe Zahl der Opfer, auch die mutmaßlichen Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht, das wird schon alles sehr genau wahrgenommen. Und den Amerikanern ist auch sehr klar, dass diese israelische Regierung eben eine Regierung ist, die auch viele Rechtsextreme beinhaltet und dass Netanjahu kein großes Interesse an der Beendigung dieses Krieges hat, weil davon ja auch seine politische Zukunft in Israel abhängt.
Und dennoch wird diese israelische Regierung im Prinzip unterstützt, großenteils. Warum?
Ja, das ist die traditionelle Unterstützung der USA für Israel, die dann eben auch schwierige Regierungen überdauert. Also die offizielle Position ist eben, dass man Israels Sicherheit garantiert, dass man Israel verteidigt gegen Angriffe aus dem Iran und verbündeten Milizen, wie das auch Kamala Harris gestern wieder gesagt hat. Gemeint sind die Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen. Und die USA sind sozusagen traditionell der Garant der Sicherheit Israels und davon rückt man auch nicht ab, wenn man mit der israelischen Regierung nicht einverstanden ist.
Aber ich höre so bei Ihnen raus, so ein bisschen mit der Faust in der Tasche.
Ja, genau. Ich glaube, das kann man durchaus auch vergleichen mit der Position der Bundesregierung. Ja, also in Deutschland sagt man, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson, obwohl die Art, wie die derzeitige Regierung diesen Krieg führt, durchaus kritisiert wird und mit Sorge betrachtet wird, stellt ja auch die Bundesregierung die Beziehungen zu Israel nicht in Frage und so ist es in den USA auch.
Wenn wir mal auf diese Rede von Netanjahu vor dem US-Kongress blicken, vor wenigen Tagen, Mitte der Woche, prominente Demokraten wie Nancy Pelosi sind ferngeblieben, unter anderem. Auf der anderen Seite gab es teils von den Republikanern Standing Ovations. Woher kommt denn dieser Unterschied in der Betrachtungsweise?
Ja, die Republikaner sind inzwischen dazu übergegangen, Israel bedingungslos zu unterstützen. Das ist schon eine ganze Weile so. Und die amerikanische Israel-Politik war lange eine überparteiliche Angelegenheit und ist inzwischen immer mehr auch zu einem Streitpunkt der parteipolitischen Auseinandersetzung geworden. Wobei es eben gerade bei den Demokraten ein großes Meinungsspektrum gibt. Da müssen auch verschiedene Gruppen von Wählerinnen und Wählern unter einen Hut gebracht werden. Die meisten amerikanischen Juden sind eher liberal und neigen eher dazu, die Demokraten zu wählen. Aber auch unter denen gibt es, wie vorhin schon erwähnt, doch ein relativ großes Meinungsspektrum, wie deutlich die Kritik an Israel ausfallen sollte und wie viel Druck die USA auf Israel ausüben sollten. Und dann gibt es natürlich auch noch die Gruppe der arabischstämmigen Amerikaner, die auch bei diesen Wahlen eine große Rolle spielen könnten.
Sie sprechen die Wahlen schon an. Benjamin Netanjahu hat sich auch mit Donald Trump getroffen in Florida, in Mar-a-Lago. Trump hat von einer sehr guten Beziehung der beiden Männer gesprochen. Haben sich da zwei gefunden? Und wenn ja, spielt das irgendeine Rolle in der politischen Handlungsweise der vielleicht kommenden US-Administration?
Ja, ich würde schon sagen, dass sich da zwei gefunden haben. Die beiden sind vom Temperament und ihrem Charakter durchaus ähnlich in mancherlei Hinsicht. Sie haben beide populistische Züge, sie sind beide sehr stark polarisierend. Und Donald Trump hat ja Netanyahu auch in seiner letzten Amtszeit sehr stark unterstützt und eben auch die extremeren Forderungen Israels unterstützt, eben auch indem die USA in der Zeit ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt haben. Sie haben ihre Unterstützung in den Abraham-Akkords ausgedrückt. Und ich glaube, Netanyahu würde sich durchaus freuen, wenn Trump im November die Wahlen gewinnen würde. Man muss allerdings auch sagen, selbst Trump hat jetzt schon zweimal darauf hingewiesen, dass dieser Krieg beendet werden müsste. Das erste Mal in einem Interview mit der israelischen Zeitung Israel Hayom im März und jetzt gerade vor dem Gespräch heute, gestern in einem Interview mit Fox News, hat er gesagt, die Israelis müssten diesen Krieg beenden und zwar schnell. Es sei zu viel, es würde zu lange dauern.
Wenn wir uns mal ein bisschen einen Schritt zurückbewegen und noch mal ein bisschen die amerikanische, vielleicht der Öffentlichkeit, die Wahrnehmung der Öffentlichkeit einnehmen. Ein Besuch im Sommer eines US-Präsidentschaftswahljahres, noch dazu in einem solch turbulenten Wahlkampf, so muss man das ja eigentlich sagen. Wie groß ist da das Interesse an dem Netanyahu-Besuch jetzt mal außerhalb der politischen Blase?
Man hat schon an der Berichterstattung gemerkt, der Besuch ist tatsächlich ein Stück weit untergegangen vor dem Hintergrund der Ereignisse der letzten Woche, vor allem dem Rückzug von Präsident Biden aus dem Wahlkampf und seiner Ersetzung durch Kamala Harris. Normalerweise würde so ein Besuch die größten Schlagzeilen überhaupt produzieren. Das war diesmal nicht ganz so. Ich glaube, es gibt schon immer noch viele Leute, die diesen Besuch sehr genau verfolgen. Aber es ist sicherlich nicht vergleichbar, wie es wäre, wenn wir nicht eine Nachrichtenlage hätten, wie wir sie im Moment haben.
Johannes Timm, USA-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für die Zeit und das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und im US-Wahlkampf geht es weiter Schlag auf Schlag. Die Anzahl der UnterstützerInnen für Kamala Harris nimmt jeden Tag zu. Nun sind auch die Obamas offiziell on board. Isabel Karras.
Sie beide könnten nicht stolzer sein, Kamala Harris zu unterstützen, sagte Barack Obama in einem Telefongespräch zwischen dem Paar und Harris. Michelle und er würden alles tun, was sie könnten, um die jetzige Vizepräsidentin durch diese Wahl und ins Oval Office zu bringen.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office.
Das ist in einem etwa einminütigen Video zu hören, das zur gleichen Uhrzeit auf den X-Accounts der drei geteilt wurde. Zu sehen ist darin, wie Harris den Anruf entgegennimmt und sagt, sie freue sich auf einen Wahlkampf mit den Obamas. Deren jahrelange Unterstützung und Freundschaft bedeuteten ihr mehr, als sie ausdrücken könne. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll das Video den tatsächlichen Anruf zeigen und nicht nachgestellt sein. Seitdem Präsident Joe Biden seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen verkündet hat, haben sich viele prominente Demokraten für Harris als Kandidatin ausgesprochen, unter anderem Biden selbst. Die Obamas hatten ihre Unterstützung zunächst zurückgehalten. US-Medien berichten, sie wollten warten, solange die Partei noch dabei sei, zu überlegen, wie eine mögliche neue Kandidatin bestimmt werden soll. Harris ist bisher die einzige Bewerberin auf den Kandidatenposten. Sie könnte schon ab nächster Woche offiziell nominiert werden.
Isabel Karras, wir blicken nach Belarus. Das staatliche Fernsehen dort hat eine Videobotschaft eines zum Tode verurteilten Deutschen ausgestrahlt, die offenbar unter Zwang entstanden ist. Darin bittet der Mann Machthaber Lukaschenko um Gnade. Die deutsche Regierung tue nichts für seine Rettung, sagte er. Die Hintergründe, die Einzelheiten von Stefan Lag.
Der zum Tode verurteilte Deutsche wird im belarussischen TV wie ein gefährlicher Schwerverbrecher vorgeführt. Etwas mehr als eine Viertelstunde dauert der Zusammenschnitt seiner Aussagen. Der Clip ist teils mit dramatischer Musik unterlegt. Darin bekennt sich der 30-Jährige unter anderem schuldig, einen Terroranschlag vorbereitet und durchgeführt zu haben und bittet den belarussischen Machthaber Lukaschenko um Gnade. Reißerisch der Einstieg des Moderators.
Die Beichte eines zum Tode Verurteilten. Wer ist der deutsche Bürger? Der Weg eines ausländischen Söldners. Spionage, Terror und Strafe.
Das Geständnis des zum Tode Verurteilten ist offensichtlich unter Druck zustande gekommen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Regime Lukaschenko Gefangene so in aller Öffentlichkeit gleich einer Trophäe präsentiert. In dem Video gibt der Deutsche unter anderem an, er habe auf Anweisung des ukrainischen Geheimdienstes SBU nicht nur militärische Anlagen fotografiert. Er habe auch einen mit Sprengstoff gefüllten Rucksack an einer Bahnlinie deponiert. Zum Glück sei die Detonation vor der Ankunft eines Zuges erfolgt, sodass niemand zu Schaden gekommen sei. Mit Tränen erstickter Stimme bittet er dann den belarussischen Präsidenten Lukaschenko um Vergebung.
Ich kann nur von Glück reden, dass niemand verletzt oder getötet wurde. Gott sei Dank. Ich kann nur hoffen, dass der Präsident dieses Landes, Herr Lukaschenko, dass er mir verzeiht.
Der Clip mit dem zum Tode Verurteilten dürfte ein Signal an die deutsche Seite sein, die mit Belarus derzeit über die Freilassung des Deutschen verhandelt. Am Wochenende hatte der belarussische Außenamtssprecher erklärt, man habe konkrete Lösungen vorgeschlagen, um die Situation des 30-jährigen Mannes zu ändern. Weitere Details wurden nicht bekannt. In dem Clip warf der Verurteilte, der zum Teil von einem Übersetzer übersprochen ist, der Bundesregierung vor, sich nicht für ihn einzusetzen.
Ich bin zum Schluss gekommen, dass Deutschland Belarus nicht kontaktieren will, obwohl es eine Chance für mich gibt. Aber Deutschland nutzt diese Chance nicht.
Ich weiß nicht warum.
Offenbar versucht das Regime Lukaschenko, so Druck auf Berlin auszuüben. Der Deutsche könnte Teil eines groß angelegten Gefangenentauschs sein, so die Einschätzung von Beobachtern. Eine konzertierte Aktion von Russland und Belarus sei denkbar. Es sei kein Zufall, dass das Bekanntwerden des Todesurteils auf den gleichen Tag fiel wie die Verurteilung des US-Journalisten Gershkovich zu 16 Jahren Haft. Es wird spekuliert, dass Belarus und Russland auf die Freilassung des in Deutschland einsitzenden sogenannten Tiergartenmörders drängen. Mit dem zum Tode verurteilten Deutschen und dem inhaftierten US-Journalisten könnte versucht werden, dies zu erpressen.
Stefan Lag berichtete, das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach 7. Gefangen in Belarus, wenn Diktatoren mit Leben schachern. Den Kommentar von Gesine Dornbüt hören Sie in der Deutschlandfunk-App. 23.32 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Die EU gibt erstmals Erlöse russischer Vermögen für die Ukraine frei. Caroline Born.
Ursula von der Leyen zufolge gibt es keine bessere Verwendung für das Geld des Kremls, als die Ukraine und ganz Europa zu einem sichereren Ort zu machen. So teilt es die EU-Kommissionschefin mit, als sie die erste Überweisung von 1,5 Milliarden bekannt gibt. Es handelt sich um Zinserträge aus eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank in der EU. Die 1,5 Milliarden Euro an Gewinnen sollen der Ukraine zugutekommen, indem sie für Militärhilfe sowie den Wiederaufbau des Landes genutzt werden. Das Geld soll zum Beispiel in die Europäische Friedensfazilität fließen, einen Topf, aus dem sich Länder Waffenkäufe für die Ukraine erstatten lassen können, wie Luftverteidigung oder Artilleriegeschosse. Die ukrainische Regierung hat die Ankündigung aus Brüssel begrüßt. Zuvor hatte Präsident Volodymyr Zelensky gefordert, nicht nur die Zinseinnahmen, sondern die gesamten eingefrorenen Zentralbankgelder zu nutzen, rund 200 Milliarden Euro. Die EU will sich aber auf die Zinsgewinne beschränken, wegen rechtlicher Bedenken und möglicher Vergeltungsmaßnahmen. Russland hatte im Mai die Pläne der EU als Enteignung kritisiert. Nun hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskow eine Reaktion in Aussicht gestellt. Die russische Führung werde weitere Schritte überdenken, so Peskow.
Die Union hat den Druck auf das Bildungsministerium in der sogenannten Fördergeldaffäre erhöht. 100 detaillierte Fragen wurden gestellt. Jetzt hat das Ministerium Antworten geliefert. Sarah Beham.
Für die Union steht fest, die Fördermittelaffäre ist nach den jetzigen Antworten des Bundesbildungsministeriums nicht beendet. Im Gegenteil. Thomas Jatzombek, bildungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Antworten der Ministerin seien inakzeptabel und voller Widersprüche. Die Union überlegt, vor das Verwaltungsgericht zu ziehen. Weiterhin blieben viele Fragen offen. Etwa, wie verloren gegangenes Vertrauen in die Wissenschaft wiederhergestellt werden soll. Die wenigen Antworten würden den Eindruck vermitteln, das Ministerium decke in der Affäre Beteiligte im eigenen Haus, so Jatzombek. Bei der sogenannten Fördergeldaffäre dreht es sich im Kern um die Überprüfung im Bundesbildungsministerium, Fördermittel für Forscher zu streichen. Diese haben sich in einem offenen Brief gegen die Räumung eines pro-palästinensischen Protestcamps an der Freien Universität Berlin positioniert. Für den Prüfauftrag wurde die ehemalige Staatssekretärin Sabine Döring im Bildungsministerium verantwortlich gemacht, die daraufhin entlassen wurde. Döring will ihre Sicht der Dinge darstellen, ihr ehemaliger Arbeitgeber, das Bundesbildungsministerium erlaubt ihr das aber nicht. Beamte unterliegen auch nach ihrem Dienst einer Verschwiegenheitspflicht. Döring hat dagegen einen gerichtlichen Eilantrag gestellt.
Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen will bis Ende 2028 bis zu 14.000 Stellen in Deutschland streichen. Thomas Wagner.
Es herrsche großes Unverständnis darüber, dass sich der Vorstand gegen die deutschen Standorte entscheide, so Achim Dietrich, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates beim Autozulieferkonzern ZF Friedrichshafen. Und die IG Metall in Bayern, wo ZF zwei Werke in Passau unterhält, ergänzt, der Vorstand sei schuld an den Sparzwängen wegen strategischer Fehleinschätzungen in der Vergangenheit, so Hans Ott von der IG Metall Bayern. Ein Unternehmenssprecher bei ZF wies diese Vorwürfe wiederum zurück. Die Ankündigung des massiven Jobabbaus sei keineswegs gegen die deutschen Standorte gerichtet. Vielmehr sollten diese deutschen Standorte sogar gestärkt werden durch eine konsequente Verschlankungskur. Fakt ist, nach Angaben des Konzernsprechers ist ZF derzeit mit knapp 10 Milliarden Euro verschuldet, nach Zukäufen des US-amerikanischen TRW-Konzerns und des Bremsenherstellers Wabco. Diese Zukäufe seien aber wichtig, um die Herausforderungen der Zukunft stemmen zu können, unter anderem auf dem Gebiet der Elektromobilität.
Wir kommen zum Tag an der Börse. Der DAX lag zum Wochenschluss bei 18.418 Punkten. Jan Plate.
Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat im zweiten Quartal die gesunkenen Verkaufspreise und die deutlich schlechteren Geschäfte mit Agrarchemikalien zu spüren bekommen. Die BASF-Aktie hatte im DAX mehr als 2% verloren. Der Autobauer Mercedes-Benz dampft seinen Ausblick für die Profitabilität der Pkw-Sparte wegen der Nachfrageflaute in China ein. Etwas Hoffnung machen Ergebnisse im Lieferwagengeschäft. Die Mercedes-Benz-Aktie hat kaum verändert geschlossen, besser als BMW-Aktien, einen Hauch schwächer als die von VW. Und dennoch hat der DAX gut 0,5% zugelegt auf 18.418 Punkte. Über die Woche ergibt sich ein Plus von etwas mehr als 1%. Der DAX hat sich ein bisschen von den Verlusten der Vorwoche erholt und US-Wirtschaftsdaten haben Anlegern Mut gemacht. Der Industriekonzern ThyssenKrupp wird nach einem schwachen dritten Quartal noch pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Das hat der ThyssenKrupp-Aktie ein Minus von fast 8% beschert. Am Abend wurde dann noch von der ThyssenKrupp-Wasserstofftochter Nucera die Geschäftsprognose für einen Unternehmensbereich kassiert. Für das kommende Geschäftsjahr wird die bislang kommunizierte Umsatz- und Ergebniserwartung im Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse AWE nicht aufrechterhalten.
Vor zwei Tagen war es der Flughafen Köln-Bonn, gestern der Flughafen Frankfurt am Main. Die Klimabewegung Letzte Generation hat zusammen mit der weltweiten Kampagne Oil Kills die Rollfelder von Flughäfen als Protestorte ins Visier genommen. Auch London oder Oslo waren zum Beispiel betroffen. Im politischen Berlin reagiert man genervt auf die Aktion, Katharina Hamberger berichtet.
Die Empörung über die Blockade der Flughäfen Frankfurt und Köln-Bonn in dieser Woche durch die Gruppierung Letzte Generation ist in nahezu allen Parteien groß. Verkehrt und dumm, nennt Sozialdemokrat Lars Castellucci die Aktion im ZDF.
Mitten, wenn die Urlaubssaison startet, die Menschen so zu beeinträchtigen, so gewinnt man die Menschen nicht dafür, dass sie mit anpacken, sondern jetzt regen sich alle nur wieder über Klimakleber auf und nicht über den eigentlichen Anlass, nämlich den Klimawandel.
So der stellvertretende Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Castellucci. Nun wird darüber diskutiert, ob es weitere Maßnahmen braucht, um unter anderem Flughäfen besser zu schützen. Bereits vergangene Woche hatte das Bundeskabinett eine Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes auf den Weg gebracht, als Reaktion auf vorangegangene Protestaktionen der sogenannten Letzten Generation. Mit diesem Gesetz, das noch vom Bundestag beschlossen werden muss, wird ein neuer Straftatbestand eingeführt. Personen, die unberechtigt und vorsätzlich auf zum Beispiel das Rollfeld eindringen, kann statt wie bisher eines Bußgeldes eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren drohen. Auch der Versuch kann schon strafbar sein. Bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe drohen, wenn jemand, der sich unberechtigt Zugang zum Flughafengelände verschafft, einen verbotenen Gegenstand mit dabei hat. Das Innenministerium nennt hier als Beispiel Waffen, Messer oder ätzende oder giftige Stoffe. Sozialdemokrat Castellucci meint dazu, im Bundestag werde man sich nochmal mit der Frage beschäftigen, ob nicht auch der bisherige Rechtsrahmen schon ausreichen kann.
Aber wir sind hier zu der Erkenntnis gekommen und ich gehe sehr davon aus, dass das Gesetz, das uns jetzt da als Entwurf erreicht hat, auch die Zustimmung im Parlament findet, dass wir es hier mit einer neuen Art auch der Beeinträchtigung zu tun haben. Wir kennen dieses Kleben ja noch nicht so lange und dass es einfach zu schwierig ist, in vielen einzelnen Fällen und insbesondere an Flughäfen dann tatsächlich auch Strafen durchzusetzen.
So Castellucci. Er sieht außerdem die Flughafenbetreiber in der Pflicht, selbst für die Sicherheit der Flughäfen zu sorgen. Es könnten nicht überall Beamte und Beamtinnen Patrouille laufen.
Sondern da müssen auch Sicherheitsvorkehrungen seitens der privaten Betreiber erhöht werden. Und wenn das nicht mit Freiwilligkeit geht, so ist es versucht worden, da sich sozusagen darauf zu verständigen, dass das passiert. Wenn das eben nicht mit Freiwilligkeit geht, dann muss da auch gesetzlich nachgeschärft werden und klargestellt werden, wie solche Einrichtungen zu sichern sind.
Ähnlich sieht es der grüne Verkehrspolitiker Stefan Gelper. Auch er unterstützt die geplanten Verschärfungen im Luftsicherheitsgesetz, warnt aber vor aus seiner Sicht überzogenen Forderungen.
Wenn Sie sich heute Morgen die Zeitung durchlesen, wer das schon wieder alles was gefordert hat, dann fragt man sich, ob den Menschen zum Beispiel eben diese Verschärfung bekannt sind oder ob da einfach für den Spaß nochmal eine Forderung reingepackt wird. Im Strafrecht geht es eben nicht um Spaß. Da geht es darum, dass Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte gut arbeiten können. Das können die. Deswegen ist es richtig und richtiger, sich jetzt anzuschauen, wie man Flughafen gut sichert, Stichwort Zaun, und nicht immer das Strafrecht bemüht.
So der grüne Gelper. Er dürfte sich damit vor allem auf die Union beziehen. CDU und CSU halten die geplanten Maßnahmen aus dem Innen- und dem Verkehrsministerium für nicht weitreichend genug. So meint der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion Günter Krings, der Straftatbestand der Gefährdung des Luftverkehrs müsse angepasst und verschärft werden. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung erweise sich bei genauer Prüfung als Mogelpackung, so Krings. Die neue Strafnorm, also dass bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe drohen, wenn man sich zum Beispiel Zugang zum Rollfeld verschafft, entspreche dem Strafrahmen der Sachbeschädigung, die von den Tätern durch das Zerschneiden des Maschendrahtzauns auch jetzt bereits immer verwirklicht werde. Ein derartiges Strafmaß sei unangemessen milde. Erforderlich sei ein spürbar erhöhtes Mindeststrafmaß, um Strafen zu erreichen, die abschrecken, fordert der Christdemokrat.
Klimaschutz und Flugscham. Über die Debatte im Umgang mit der letzten Generation berichtete aus Berlin unsere Korrespondentin Katharina Hamberger. Wir bleiben bei deutscher Innenpolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz will auch in Zukunft Kontrollen an allen deutschen Schengen-Binnengrenzen. Begründung? Der Kanzler hält zwar Erwerbsmigration für nötig und erwünscht, irreguläre Migration will er bekämpfen. Die Zahlen müssen runter, so Scholz. Volker Wintermer berichtet.
Er wolle Schluss machen mit dem Schlendrian in der Migrationspolitik, hatte Olaf Scholz schon auf der Sommerpressekonferenz am vergangenen Mittwoch gesagt und ergänzt:
Das setzt immer voraus, dass man überhaupt keine Zweifel daran lässt, dass die irreguläre Migration begrenzt werden muss, dass die Zahl derjenigen, die auf diese Weise hierher kommen, reduziert werden muss und dass wir die Verfahren in Deutschland massiv beschleunigen müssen.
In diesem Zusammenhang hat nun ein Interview für Irritationen gesorgt, das Scholz der Saarbrücker Zeitung gegeben hat und in dem der Bundeskanzler erklärte, dass es die generelle Absicht der Bundesregierung sei, die deutschen Grenzen weiterhin strikt zu kontrollieren. Als Beispiel nannte er die fortlaufenden strengeren Kontrollen an der Grenze zu Frankreich, die wegen der Olympischen Spiele aufwendiger sind als die Kontrollen an den Grenzen zu Belgien, den Niederlanden oder Dänemark. Erst nach dem Ende der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hatte Innenministerin Nancy Faeser erklärt, dass man bis auf den Sonderfall Frankreich während der Olympischen Spiele weitere strenge Kontrollen an den Grenzen zu Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Dänemark nicht mehr aufrechterhalten können, weil das die Schengen-Regeln auch nicht mehr zulassen würden. Das heißt aber nicht, dass dort keine Kontrollen mehr stattfinden. Nur finden die stichprobenartig anhand konkreter Verdachtshinweise statt. Nur an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz laufen die Kontrollen zur Bekämpfung der irregulären Migration bis Mitte November bzw. Mitte Dezember an stationären Kontrollpunkten weiter. Eine Verlängerung darüber hinaus müsste jedoch erneut bei der EU angemeldet und genehmigt werden.
Und ob eine Verlängerung dann in diesen Fällen jeweils nötig ist, für nötig befunden wird, ob wir eine Verlängerung beantragen, das muss dann entschieden werden,
erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann heute. Da gelten weiterhin die östlichen und südlichen Grenzen als die wichtigsten Schleuserrouten. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Antrag auf Verlängerung nicht unwahrscheinlich, sofern sich bei den registrierten Fällen keine Änderungen ergeben. Der Co-Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, reicht das aber nicht aus. Sie fordert auch abseits der Hauptverkehrswege einen effektiven und lückenlosen Schutz der Grenzen und den Abbau von Anreizen zur illegalen Einwanderung. Auch aus der Union kommt die Forderung, dass Deutschland längerfristig für alle Grenzabschnitte Kontrollen bei der EU-Kommission anmelden sollte. Denn nur dann könne die Bundespolizei direkt an der Grenze tätig werden und dort auch Zurückweisungen vornehmen, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union Andrea Lindholz der deutschen Presseagentur.
Über die Debatte um Grenzkontrollen berichtete aus Berlin unser Korrespondent Volker Fintermer. Ja, wir haben es schon besprochen in der Sendung zu Beginn. Sie sind eröffnet, die Olympischen Spiele in Paris. Mehr dazu jetzt mit Christian von Stülpnagel aus unserer Sportredaktion.
Bonsoir. Es war 22.53 Uhr, als der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die kurze Formel gesprochen hat, mit der es jetzt auch offiziell losgeht.
Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
Also, ich erkläre die Spiele von Paris, die die 33. Olympiade der Moderne feiern, für eröffnet. Und kurz darauf wurde dann auch klar, wo das olympische Feuer in diesem Jahr steht und vor allem, wer es entzündet hat. Seit 23.22 Uhr brennt das Feuer in einem Becken, das aus den Jardins des Tuileries von einem großen Ballon in die Luft gehoben wurde und jetzt über der Stadt brennt. Am Ende waren es Marie-José Perec und Teddy Riner, eine Sprinterin und ein Judoka, die es mit ihren Fackeln entzündet haben.
Sie lachen, sie strahlen auf dem letzten Weg der Fackel. Und in diesem Augenblick wird das Feuer weitergegeben. Der Ballon, ein Symbol für den Aufbruch in eine bessere Zeit, als es unsere alte Erde im Jahr 2024 in der Zeit multipler Krisen derzeit ist. Bonne chance, Paris! Das Feuer in der Stadt der Liebe und ab jetzt auch der Stadt der Ringe. Es brennt.
Und es soll brennen für die nächsten 16 Tage, so hat Jens-Jörg Rieck diesen Moment erlebt. Zuvor hatte es eine riesig große Show entlang der Seine gegeben, der Fluss, der durch Paris schwimmt bzw. fließt. Die Athleten, die sind auf Booten quer durch die Stadt gefahren und haben sich feiern lassen, allerdings unter strömendem Dauerregen. Das hatten die Macher sich sicher etwas anders vorgestellt für dieses Spektakel, das ja zum ersten Mal nicht in einem Stadion stattgefunden hat. Es gab viele Tanz- und Gesangseinlagen, eine riesige Lasershow vom Eiffelturm und auch viele Stars waren zu Gast, unter anderem Lady Gaga war dabei und am Ende auch Céline Dion, die mit einem großen Auftritt als Chansonsängerin auf dem Eiffelturm diese Eröffnungsfeier beendet hat. Beobachtet wurde das Ganze natürlich auch von vielen Gästen und Ehrengästen. Der IOC-Präsident Thomas Bach war natürlich da und auch der Bundeskanzler Olaf Scholz, der den deutschen Sportlern viel Erfolg wünscht.
Wir freuen uns drauf. Das ist ja ein Fest für die Sportler und Sportler aus aller Welt, die zusammenkommen. Für die deutsche Mannschaft, die hier teilnimmt, wünsche ich viele Erfolge und dass all die Anstrengungen der letzten Jahre, die Vorbereitung für die Wettkämpfe sich dann auch gut austragen in Medaillen und vielem, was man erreichen kann. Aber es gilt natürlich für alle, die teilnehmen, das Wichtigste, das olympische Motto, wichtig ist, dabei gewesen zu sein und gekämpft zu haben und auch die ganze Atmosphäre zu spüren, die mit diesem Fest des Sports auch verbunden ist.
Sagt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Seit einigen Tagen laufen ja auch schon die ersten Wettbewerbe, zumindest einige Qualifikationswettbewerbe und die Gruppenphasen von Mannschaftssportarten. So richtig los geht es aber erst morgen, unter anderem mit dem Einzelzeitfahren der Männer im Radsport. Matthew Janis Schön schaut voraus.
Maximilian Schachmann geht bei den Männern als einziger deutscher Fahrer auf die 32 Kilometer lange Zeitfahrstrecke vom Place des Invalides bis zum Place de la Bastille. Bei der starken und namhaften Konkurrenz, besonders mit Filippo Ganna aus Italien und Joshua Tarling aus Großbritannien, hat Schachmann aber kaum Chancen auf eine Medaille.
Der Kurs hier ist wirklich toll durch die Innenstadt, spektakulär. An sich nicht ganz mein Terrain, weil es schon sehr flach ist. Es sind eigentlich alle besten Zeitfahrer der Welt am Start. Und morgen sieht es auch so aus, als würde es regnen. Von daher könnte das Wetter noch eine Rolle spielen.
Einige Stunden vorher sind bereits die Frauen unterwegs, auf derselben Strecke wie die Männer. Die 21-jährige Antonia Niedermeyer dominiert seit Jahren das Zeitfahren der Juniorinnen. Ihre Medaillenchancen sind dennoch überschaubar, vor allem weil ihr die Strecke wohl zu flach sein dürfte. Die gerade mal 150 Höhenmeter auf der malerischen Strecke vorbei an den vielen Sehenswürdigkeiten kommen mir der deutschen Zeitfahrmeisterin Mieke Kröger entgegen. Sie rollt als erste Deutsche von der Startrampe und mit ihr wohl die größte und trotzdem immer noch kleine deutsche Medaillenhoffnung beim olympischen Einzelzeitfahren in Paris.
Auch die Reiterinnen und Reiter satteln morgen zum ersten Mal unter den Ringen auf. Allerdings nicht in Paris, sondern rund um das Schloss von Versailles, also einem Vorort von Paris. Dort finden in diesem Jahr die Wettbewerbe statt. Mareike Zeck über die großen Erwartungen im deutschen Team.
Olympic-Champion, Deutsche.
Jessica von Bredow-Werndl.
Seit ihrem goldenen Debüt bei Olympia in Tokio ist Jessica von Bredow-Werndl mit ihrem Pferd Dalera das Maß aller Dinge in der Dressur. Nur unterbrochen durch eine kurze Babypause der Reiterin. Aber seitdem hat es im Dressur- und Springsport auch einige Skandale gegeben, weil Pferde im Training gequält wurden. Olympiasiegerin von Bredow-Werndl und die beeindruckenden Bewegungen ihrer Stute Dalera gelten allerdings als Beispiel dafür,
dass der Ausdruck aus der Freude kommt und nicht aus dem Zwang. Und das ist mir wahnsinnig wichtig und ich glaube auch, dass ich da eine große Verantwortung mit meinen Kollegen und Kolleginnen habe.
Kurz vor Olympia in Paris musste Goldkonkurrentin Charlotte Dujardin ihren Start zurückziehen. Ein Video ist aufgetaucht, in dem die Britin die Beine eines Pferdes mit einer Peitsche schlägt. Ohne Dujardin sind auch Isabel Werts Chancen auf eine Einzelmedaille in der Dressur nochmal gestiegen. Die Qualifikation für ihre schon 7. Olympischen Spiele war denkbar knapp. Erst als Wert auf ihr neues Pferd Wendy setzte, war sie dabei.
Das Pferd ist fantastisch und, glaube ich, hat ganz viel Potenzial. Und dann werden wir am Ende des Tages sehen, wo wir stehen.
Wert hat Wendy erst im Januar von einem Reiter übernommen, der gesperrt worden war, weil in einem seiner Ställe Pferde unter Qual trainiert wurden. Umgeben von all diesen Skandalen stehen die Chancen gut, dass die deutschen Dressurreiter auch wieder um Mannschaftsgold reiten können. Die Erwartungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung sind wie immer hoch.
Ich würde lügen, wenn ich sage, dass dabei sein alles ist. Wir haben mit dem Bundesministerium des Innern und auch mit dem DOSB einen Medaillenkorridor von 3 bis 5 Medaillen vereinbart.
Dennis Peiler, der Sportgeschäftsführer des Verbandes, zählt hier aber auch sein Springteam und sein Vielseitigkeitsteam mit. Alle 3 Wettbewerbe werden im Schlosspark von Versailles ausgetragen, was die Geländestrecke auch für Vielseitigkeitsroutinier Michael Jung zu einem besonderen Erlebnis macht. Er hat seine 5. Medaille im Blick.
Ich glaube, wir sind alle sehr gut drauf, wissen alle, was wir können. Wir müssen jetzt da nicht irgendwie kopflos losbrettern, sondern kontrolliertes Risiko.
Julia Krajewski, die Olympiasiegerin von Tokio, ist ins Vielseitigkeitsteam erst nachgerückt. Aber ist genau wie Springreiter Richard Vogel eine weitere Medaillenhoffnung. Für sie alle gelten aber die mahnenden Worte von Deutschlands erfahrenem Springtrainer Otto Becker.
Natürlich haben wir ein gutes Team, aber das brauchen wir auch. Wir müssen auf dem Punkt topfit sein und brauchen dann auch noch das nötige Quäntchen Glück, um da mit am Treppchen sein zu können.
Berichtet Mareike Zeck über die hohen Erwartungen der deutschen Reiter-Equipe und auch über die Diskussionen rund um die Reitwettbewerbe bei Olympia. Die Basketballer, die waren heute Abend in Paris bei der Eröffnungsfeier dabei, sitzen jetzt im Bus zurück nach Lille, denn dort findet morgen ihr erstes Spiel gegen Japan statt. Andreas Obst freut sich.
Wir müssen Japan respektieren, trotzdem eine gefährliche Mannschaft mit sehr viel Leidenschaft. Von daher müssen wir von Anfang an bereit sein, unser Spiel spielen und denke mal, das wird der Schlüssel zum Sieg sein.
Als Weltmeister gehen die deutschen Basketballer, als Medaillenkandidat in diese Wettbewerbe. Außerdem gibt es morgen auch die ersten Medaillenchancen für das deutsche Team. Die ersten Medaillen, die werden ja traditionell im Schießen vergeben. Dieses Mal im Mixed-Wettbewerb mit dem Luftgewehr. Und mit dabei sind auch die deutschen Europameister Maximilian Ulbrich und Anna Janssen. Das heißt, die beiden können durchaus auch als Kandidaten aufs Treppchen gelten.
Der Blick auf die Olympischen Spiele von Christian von Stülpnagel. Vielen Dank dafür. Wir kommen um 23.53 Uhr zur Presseschau. Autorin Christiane Abelein, Sprecher Oliver L. Fayumi.
Viele Zeitungen blicken nach Frankreich, wo an mehreren Orten Anschläge auf das Bahnnetz verübt worden sind. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung rätselt, wer dahinter steckt. In Frage kommen da einige, von linksextremistischen Gruppen bis zu Russland. Fest steht aber, dass Anschläge dieser Art schwer zu verhindern sind. Schienennetze von tausenden Kilometern lassen sich nicht lückenlos überwachen. Das hat man auch in Deutschland schon feststellen müssen. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus beobachtet: Während die Reparaturen und Ermittlungen sofort beginnen, wird nun über Frankreichs Grenzen hinaus wohl wieder eine bekannte Debatte beginnen. Wie kann kritische Infrastruktur besser geschützt werden? Die Stuttgarter Nachrichten glauben, dass sich moderne Demokratien nur begrenzt gegen Terror wehren können. Jedenfalls nicht, ohne ihren Charakter als freie und offene Gesellschaften einzubüßen. Die traurige Notwendigkeit des überaus massiven Aufgebots der Polizei in Paris ist bedrückend genug. Und dennoch darf sich die freie Welt nicht beugen. Sie muss zeigen, dass sie stärker ist als der Hass. Für die Neue Osnabrücker Zeitung sind die Anschläge nur eines von mehreren Beispielen für die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft. Erst jüngst hatten IT-Probleme zu weltweiten Ausfällen digitaler Systeme mit weitreichenden Konsequenzen an Flughäfen und Kliniken geführt. Die Kriege in Gaza und der Ukraine wirken bis weit über Grenzen hinaus in andere Gesellschaften hinein. Die Globalisierung mit ihren vielfältigen Facetten hat die Welt zu einem Dorf gemacht. Und das manifestiert sich in diesen Tagen auf besondere Weise rund um das Olympische Dorf in Paris. Die Berliner Morgenpost wünscht Frankreich und allen Sportbegeisterten, dass die am Abend offiziell eröffneten Olympischen Spiele ohne größere Zwischenfälle vonstatten gehen. Vor allem aber darf eine abstrakte Anschlagsgefahr nicht dazu führen, dass Staat und Bürger von vornherein kapitulieren. Die Freude am Leben sollte sich niemand nehmen lassen. Große Sportveranstaltungen sind Feste, und Feste muss man bekanntlich feiern, wie sie fallen. Themenwechsel. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat angekündigt, in Deutschland jede vierte Stelle zu streichen, also bis zu 14.000 Arbeitsplätze. Dazu schreibt die Zeitung Die Welt: Das ist schlimm. Noch schlimmer ist, dass solche Nachrichten in Politik und Medien nur noch ein Schulterzucken auslösen. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist nicht nur im vollen Gange, sie nimmt auch noch Fahrt auf. Die Wachstumsprognosen sind desaströs, der IFO-Geschäftsklimaindex katastrophal, die drohenden Wohlstandsverluste spektakulär. Aber große Debatten gibt es nicht. Ähnlich negativ sieht es die Frankenpost aus Hof und ist sicher, ZF ist nur der Anfang, viele andere werden folgen, leider.
Die Presseschau, die Autorin Christiane Abelein, Sprecher Oliver El-Fayoumi, vielen Dank dafür. Um die Olympischen Spiele geht es auch morgen früh bei uns. Ab 10 nach 6 können Sie die Informationen am Morgen hören mit Steffi Rode am Mikrofon. Unter anderem mit einem Interview zu den Olympischen Spielen, nämlich die Olympischen Spiele als politische Bühne? Ein Interview mit dem Historiker Dietmar Hüser. Außerdem geht der Blick nach Lateinamerika, auf die Wahlen in Venezuela mit der Hoffnung verbunden auf einen Wechsel. Am Mikrofon bis hierhin war Daniel Heinrich. Gute Nacht und bis bald.